Und ich ging dann am Morgen auf das Board und für mich war das wie ein Nachhausekommen. Es war so ein schönes Gefühl zu snowboarden und da habe ich gemerkt, es ist nicht selbstverständlich, dass man das erleben darf. Und ich habe jeden Lauf so krass genossen und Spaß gehabt und ich habe dann am Schluss auch gewonnen. Und im Nachhinein habe ich immer gesagt, wenn das vielleicht nicht passiert wäre, wüsste ich nicht, ob ich am Druck standhalten konnte. Aber durch alles, was passiert ist, habe ich den Tag einfach genossen und es war mir eigentlich egal, was rauskam, weil ich einfach so Freude hatte an dem, was ich mache.
More than sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Alright, Julie, schön, dass du heute da bist, dir die Zeit nimmst nach einer ja wahrscheinlich durchaus langen und intensiven Weltcup-Saison. Erstmal herzlich willkommen bei Modern Sports und schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Nimm uns, beziehungsweise ich weiß natürlich am Ende auch, aus welcher Sportart du kommst, sonst würden wir heute nicht hier sitzen, aber nimm gern vielleicht auch mal die Zuhörer mit, die dich noch nicht kennen, kurz zum Start einfach, damit wir den Part abgehakt haben. Wer bist du? Was ist deine Passion / deine Sportart?
Ich bin Julie Zock, ich komme aus der Schweiz und ich mache Snowboard Alpin. Das ist ein Raceboard, mit dem man immer parallel runterfährt, also Frau gegen Frau. Und im Ziel sieht man, wer schneller ist und der ist dann auch eine Runde weiter.
Alright. Und um da mal direkt einzusteigen, du machst es natürlich jetzt schon seit ein paar Tagen, also durchaus ja schon über ein Jahrzehnt, das du mittlerweile im Weltcup verbringst. Wenn du mal so zurückschaust, was würdest du sagen, ist so, klingt immer so ein bisschen klischeehaft, was ist dein Erfolgsgeheimnis, um so lang, so konstant auf dem Level im Weltcup dabei zu sein?
Ich habe durch all die Jahre gemerkt, dass der Spaß an der Arbeit und meine Arbeit ist zu snowboarden, dass der das Wichtigste ist, um Erfolg zu haben. Wenn man nicht den Spaß daran hat und die Freude an dem, was man tut, ist es einfach extrem schwierig, die Resultate zu bringen. Und wenn der Spaß da ist, dann ist es für mich persönlich auch einfacher, Resultate zu liefern.
Ich sehe ganz oft bei vielen Sportlern, Athleten, auch mit denen ich in den letzten Jahren zusammenarbeiten durfte, so ein bisschen so ein Development, dass sie am Anfang natürlich diesen Spaß und diese Freude haben, die du angesprochen hast, diese krasse Leidenschaft für den Sport und dass genau diese Leidenschaft dann dazu führt, dass sie einfach auch extrem viel Zeit natürlich damit verbringen, extrem viel investieren und dadurch auch sich entwickeln, besser werden und vielleicht wirklich auch den Sprung in die nationale beziehungsweise internationale Spitze schaffen. Und wenn sie dann da angekommen sind und die ersten Erfolge feiern, dann schlägt das oftmals so ein bisschen um und der Spaß und die Freude geht so ein bisschen verloren und wird ersetzt von Erfolgsdruck, von Stress, den man sich selbst macht, von Erwartungen, die man selbst hat. Und das ist dann meistens so ein Stück weit der Punkt, wo sie irgendwie auch zu uns in unser Mind-Performance-Training kommen, weil sie gern wieder zurück wollen zu diesem Spaß und zu dieser Freude. Gab es diese Entwicklung bei dir auch?
Ja, das auf jeden Fall. Ich konnte 2014, 15 das erste Mal den Gesamtweltcup gewinnen und die kleine Kugel. Und ja, ich bin dann das nächste Jahr gestartet und wollte es unbedingt bestätigen und ich habe mich so krass unter Druck gesetzt und wollte liefern. Im Training lief es sehr gut, also ich war immer ziemlich schnell und dann im Rennen konnte ich es nicht umsetzen, weil ich mir so extremen Druck gemacht habe. Und diese kam nicht von außen, von meiner Familie oder Freunden, sondern von mir selber, weil ich natürlich bestätigen wollte, was ich geschafft habe.
Was hat dir geholfen, da auszubrechen und wieder zurück zu diesem Spaß und dieser Freude zu finden?
Ja, ich habe dann einfach versucht, das Rennen als Spiel anzuschauen. Und wenn man ein Spiel spielt, man gewinnt manchmal, man verliert manchmal. Und das gehört ein bisschen wieder zu. Und dann irgendwann kam dann die Freude auch wieder und dann kamen die Resultate auch wieder. Ich versuchte auch, mich mental weiterzuentwickeln. Ich habe verschiedene Mentaltrainings besucht, die mir geholfen haben, einen Weg daraus zu finden und ja, halt das Ganze nicht anzuschauen, als man muss, sondern man darf das machen und ja, den Spaß haben und die Freude haben. Und man muss nicht immer nur Resultate liefern. Es braucht so viel dazu, dass die Resultate stimmen. Zum Teil gibt es auch Rennen, da kommst du ins Ziel und da sage ich, ich habe alles gegeben, aber ich habe verloren. Es ist eigentlich, bin ich gut gefahren und es ist vieles aufgegangen, aber die andere war einfach schneller. Und mit der Zeit lernst du dies auch zu akzeptieren und nicht ja, dir Vorwürfe zu machen, wieso ist es jetzt heute nicht aufgegangen.
Sagen für dich, wie lange es gedauert hat, bis du das wirklich so verinnerlicht hattest. Also es ist ja ein Level, sag ich mal, das so erstmal bewusst zu machen dir und zu erkennen, okay, es ist dieses Spiel und mal gewinnst du, mal verlierst du und du musst nicht jedes Mal gewinnen, sondern du darfst am Ende einfach dein Bestes geben und dann schauen, was dabei rauskommt. Und das andere Level ist es dann natürlich wirklich, das auch zu leben und umzusetzen und dann doch auch vor allem gerade in Momenten, wo es vielleicht mal nicht gut läuft, nicht wieder in so ein altes Muster zu fallen, wo du dich dann doch wieder unter Druck setzt. Also wie lange hat es für dich so einfach, wenn du es für dich einschätzen kannst, gedauert, bis du das wirklich verinnerlicht hattest?
Ja, zu dieser Zeitpunkt glaube ich etwa 1 bis 2 Saisons. Aber ich finde, es ist immer schwierig zu sagen, dass man es umsetzen kann. Bei mir gibt es zum Teil Rennen, da kann ich drüber stehen und sagen, okay, es wollte heute nicht oder eben wie vorhin gesagt, ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht. Und es gibt Rennen, da nehme ich es sehr persönlich, dass ich es nicht geschafft habe und ja, steigere mich dann wie in ein Tief rein und dann brauche ich einige Zeit, bis ich wieder da raus bin. Und ich finde, für mich ist es sehr tagesformabhängig, wie schnell man das akzeptieren kann. Und das ist auch heute noch so. Ich habe heute sicher einen großen Schritt nach vorne gemacht in dieser Sparte, also mit dem Verarbeiten. Aber es gibt heute noch Rennen, wo ich einfach nicht klar damit komme, dass es nicht funktioniert hat.
Kannst du sagen, was den Unterschied macht, warum du manche Rennen dann so persönlich für dich nimmst?
Ja, es war jetzt diese Saison bei der WM im Riesenslalom so. Ich bin aufgestanden, es hat alles super gepasst beim Einfahren, die Qualifikation und dann schied ich im Viertelfinale wegen 500 aus und das hat mich sehr krass getroffen und ich glaube, da war wirklich wieder so der Leistungsdruck von mir selber, weil ich wollte allen beweisen, ja, ich bin die letzten Jahre immer besser gewesen im Slalom und ich weiß, ich bin genauso gut im Riesenslalom und dieser Tag war für mich die Chance, um das allen zu beweisen, dass ich das wirklich kann und es hat so viel zusammengepasst und dann verlierst du wegen 500 und das hat mich sehr getroffen und brauchte ich auch einige Zeit, bis ich das verarbeiten konnte. Aber da ist auch wieder der Druck, den ich mir selbst gemacht habe, um mir auch zu beweisen, dass ich es kann, im Riesenslalom auch dort vorne sein und auch beim Großanlass.
Wenn du das so für dich reflektierst, weil ich finde es super spannend, dass es einfach nur ja dieser Mechanismus ist, dass du entweder halt wirklich so aus diesem Spaß oder dieser Freude an den Start gehst oder eben aus diesem Druck heraus ein Stück weit und dann dementsprechend halt irgendwie völlig unterschiedliche Ergebnisse bekommst. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diesen Druck nicht hast? Also wie gehst du an den Start, wenn du ohne diesen Druck oben am Start stehst?
Ja, ich bin meistens, also jetzt vor allem diese Saison konnte ich es für mich sehr gut umsetzen. Ich war vielfach sehr entspannt am Start, man hat Späße gemacht und ich war einfach locker und mein Ding ist auch, dass ich vor dem Start sehr viel mit mir selber spreche und ich sag dann halt auch zu mir, dass ich heute Spaß haben will, einfach so fahren wie im Training und einfach nur gute Schwünge machen und die Freude am Snowboarden zu haben.
Die Weltmeisterschaft war ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, aus meiner Vorbereitung dieses Jahr auch in der Schweiz, richtig?
Genau.
Ja. Glaubst du, dass dann in solchen Momenten der Druck vor allem auch daher kommt, weil der Kopf vielleicht sozusagen die Weltmeisterschaft nochmal besonderer macht, als sie ohnehin vielleicht schon ist, weil es dann eben eine Heimweltmeisterschaft ist und du nochmal unbedingt mehr es in Anführungsstrichen, sag ich mal, erzwingen willst, da ein gutes Ergebnis abzuliefern?
Das kann auf einer Seite schon sein. Es war sicher auch für mich halt das erste Mal, dass meine Familie überhaupt an einem Großanlass dabei war und das war halt auch für mich sehr speziell. Ich habe gesagt, eigentlich bin ich am liebsten irgendwo, wenn Rennen stattfindet, weil dann weiß ich, ich mache es für mich und es ist alles okay, was herauskommt und der Druck, wenn halt die ganze Familie da ist, ist schon noch ein bisschen größer für mich. Ich versuche es auszublenden und ich habe es auch bei dieser Weltmeisterschaft nicht so als Druck gesehen, sondern ich wusste, sie sind für mich da, um mich zu unterstützen und sie sind stolz auf mich, egal was für Resultate das rauskommen. Aber in gewissen Situationen kann man das mit dem besser umgehen und in gewissen Situationen auch nicht.
Was würdest du sagen, so über die Jahre hinweg hast du für dich gelernt, wenn es darum geht, mit diesem Druck umzugehen? Also blenden wir mal die Momente aus, in denen das nicht funktioniert hat, weil es gibt ja auch ganz viele Momente in deiner Karriere, in denen das offensichtlich sehr gut funktioniert hat. Sonst hättest du nicht die Erfolge gefeiert mit Gesamtweltcup-Siegen, mit, glaube ich, 5 oder 6 Mal in Folge die kleine Kugel zu gewinnen im Parallelslalom. Also letztendlich natürlich auf jeden Fall ganz viele Momente, in denen du offensichtlich sehr gut mit dem Druck umgehen konntest. Was würdest du sagen, hat dir über die Jahre hinweg am meisten geholfen, diesen Druck ja vielleicht auch einfach positiv für dich zu nutzen?
Ja, man sagt ja vielfach, wenn es läuft, dann läuft's und das war auch da so, aber jetzt ein kurzes Beispiel vor der WM 2023 habe ich, glaube ich, 3 Slalomrennen gewonnen, die gleich vor der WM waren und ich wusste, ich bin Top-Favoritin und im Riesenslalom habe ich mich dann verletzt. Ich habe eine starke Prellung und Zerrung an der Hüfte gehabt. Man wusste nicht, ob ich starten kann. Und ich ging dann am Morgen auf das Board und für mich war das wie ein Nachhausekommen. Es war so ein schönes Gefühl zu snowboarden und da habe ich gemerkt, es ist nicht selbstverständlich, dass man das erleben darf. Und ich habe jeden Lauf so krass genossen und Spaß gehabt und ich habe dann am Schluss auch gewonnen und im Nachhinein habe ich immer gesagt, wenn das vielleicht nicht passiert wäre, wüsste ich nicht, ob ich am Druck standhalten konnte, aber durch alles, was passiert ist, habe ich den Tag einfach genossen und es war mir eigentlich egal, was rauskam, weil ich einfach so Freude hatte an dem, was ich mache. Und das ist auch bei den anderen Erfolgen so. Ich konnte das Snowboarden so genießen und vielfach ist es auch so, wenn ich am Start stehe, spätestens im Final, weiß ich, ob heute viel rausschauen kann oder ob es für mich wie ein bisschen schwieriger wird, um vorne mitzufahren. Und dann komme ich wie in einen Modus rein, wo es einfach nur Spaß macht und ich komme wie in einen Flow rein und das ist einfach das, was mich in dem Moment sehr glücklich macht und ja, einfach den Spaß haben und genießen.
Voll spannend, weil ich glaube, das zeigt halt so extrem gut, wie dieser Unterschied ist zwischen dem Druck, den wir uns vielleicht auch manchmal natürlich irgendwie im Leistungssport letztendlich logischerweise machen, weil wir natürlich auch an den Leistungen immer gemessen wollen und weil natürlich nur auf der gewissen Ebene auch den Anspruch an dich hast, einfach Erfolge zu feiern. Aber wir dann, so wie du gerade auch gesagt hast, halt ganz oft merken, sobald du anfängst, dich selbst halt unter Druck zu setzen und unbedingt gewinnen zu wollen, dann funktioniert das meistens nicht. Und wenn du plötzlich, wie in dem Beispiel, nach einer Verletzung an den Start gehst und vielleicht null Erwartungen hast, weil du denkst, okay, ich komme jetzt aus dieser Verletzung raus, keine Ahnung, was hier möglich ist, ich genieße einfach nur jeden Moment auf dem Board, dann passiert plötzlich so die beste Leistung fast schon von ganz allein und plötzlich bist du Weltmeisterin, ohne dass du es vorher, ja, erwartet hast wahrscheinlich.
Ja, genau. Also es war da wirklich so eben, man wusste nicht, ob ich überhaupt snowboarden kann und ich habe auch gesagt, ich brauche einen Tag Pause. Ich habe nicht mal das Slalomboard unter den Füßen gehabt in Georgien einen Tag zuvor und ich habe gesagt, ich stehe morgen auf, wir werden es versuchen und ich merke dann bei der ersten Fahrt, ob es klappen kann oder nicht und dann beim Einfahren habe ich gemerkt, die Schmerzen sind aushaltbar, also ich versuch's. Ich habe nichts zu verlieren.
Nimm uns mal kurz so gedanklich ein bisschen mit, was es letztendlich alles braucht, um so eine komplette Weltcup-Saison für dich zu bestreiten. Also im Sinne von, wie viele Reisen, wie viele, ja, Kilometer du vielleicht dann irgendwie, kann, entweder im Auto oder im Flugzeug sitzt, um einfach für die Zuhörer so ein bisschen natürlich auch ein Gefühl zu bekommen, was es eigentlich bedeutet, ein Investment von deiner Seite über jetzt mittlerweile 15 Jahre hinweg, immer wieder diesen Weltcup-Zirkus sozusagen mitzumachen und jedes Jahr aufs Neue dich da reinzustürzen.
Ja, bei uns ist es eigentlich so ähnlich wie bei den Skifahren. Also im Sommer sind wir eigentlich separat unterwegs. Wir trainieren nicht im Team, wir trainieren selbstständig und da hat jeder seinen eigenen Konditionstrainer, wo er den Sommer verbringt. Ich trainiere zum Beispiel mit einigen Skifahrern zusammen und verbringe so das Sommertraining und ab August sind wir eigentlich fast jede Woche auf dem Schnee. Also wir haben zwischendurch wieder mal eine Woche Pause. Und haben da das Aufbautraining und dann ab Oktober wird es dann intensiver und für uns meist auch schwieriger, weil wir wissen nicht, hat es Schnee, hat es keinen Schnee, müssen wir irgendwo hinfliegen, können wir zu Hause irgendwo das Training machen auf den Gletschern. Es ist immer so, Oktober ist so eine schwierige Zeit wegen dem Schnee und dann im November gehen wir Mitte November. Jetzt letztes Jahr und dieses Jahr wird das auch so sein, fliegen wir nach China, wo wir die ersten 4 Weltcuprennen haben, dann kommen wir zurück, können vielleicht einen Tag zu Hause sein, dann müssen wir weiter nach Italien, wo die nächsten 2 Weltcuprennen anstehen und dann ist vor Weihnachten noch das Weltcuprennen in der Schweiz und das ist alles so hintereinander, wir sind da vielleicht 2 Tage zu Hause, um schnell die Klamotten zu waschen. Und dann haben wir zwischen Weihnachten und Neujahr eine kleine Pause, wo wir dann meist noch etwa 2, 3 Tage Training haben, aber hier in der Schweiz, dass es wie, ja, dass wir nicht so weit weg müssen. Und im Januar ist für uns immer der intensivste Monat, da sind wir 3 Wochen unterwegs, haben zum Teil in einer Woche 5 Weltcuprennen. Also es beginnt in der Schweiz in Schkuhl haben wir das erste Rennen, dann unter der Woche in Österreich 2 Weltcuprennen, dann am Wochenende in Bulgarien 2 Weltcuprennen. Also wir haben irgendwie 2 Tage Zeit, müssen noch fliegen. Dann kommen wir zurück, haben Weltcuprennen in Slowenien und Österreich. Und nächstes Jahr stehen dann im Februar die Olympischen Spiele auf dem Programm. Da haben wir danach sicher 1 bis 2 Wochen ein bisschen ruhiger, weil die Sperrfrist ist und man keine Rennen machen darf, also keine Weltcuprennen. Und im Ende Februar gehen wir dann wahrscheinlich noch nach Tschechien, gibt es noch Weltcuprennen, Polen, Kanada und Deutschland ist Stand jetzt das Weltcup-Finale und dann ist Ende März. Meistens ist dann die Saison noch nicht ganz zu Ende, weil dann stehen die Tests auf dem Programm und wir müssen das Material testen für die nächste Saison. Und das ist dann kann sich ziehen, bis ich bin jetzt vor einer Woche das letzte Mal auf dem Snowboard gewesen und jetzt konnte ich die Tests abschließen und einmal ein paar snowboardfreie Tage genießen.
Okay, alright. Was motiviert dich nach all den Jahren noch immer wieder auch dich diesen ganzen Anstrengungen und all dem, was dazugehört mit Reisen etc. auszusetzen?
Das Reisen und so ist sicher nicht mehr das, was mich sehr reizt, weil ich habe gemerkt, ich bin auch gerne zu Hause, aber ich habe wie gemerkt, ich bin noch nicht dort angekommen, wo ich gerne wäre und ich habe wie das Gefühl, ich kann noch mehr Leistung erbringen und das herauszufinden, wie ich das schaffe, nochmal ganz nach vorne zu kommen und ganz vorne mitzufahren, das reizt mich. Und jetzt vor allem halt die Olympischen Spiele, die auf dem Programm stehen. Mir fehlt noch eine olympische Medaille. Ich habe sonst schon fast alles gewinnen können und ja, nochmal alles zu geben, um dieses große Ziel zu erreichen, ist für mich schon ein großer Ansporn.
Deine Saisonanalyse 24-25 stand unter anderem drin auf Englisch: Unforgettable Highs and Painful Lows. Was waren diese Highs und vor allem auch diese Lows vielleicht für dich in der letzten Saison?
Ja, für mich hat die letzte Saison eigentlich gut gestartet. Ich konnte im Slalom 2 Podestplätze in China erreichen. Im Riesenslalom konnte ich auch einen großen Schritt machen. Im ersten Rennen war ich noch irgendwie 13., im zweiten glaube ich 5. Und ich wusste, wie es geht nach vorne. Dann kamen wir zurück nach Europa. Dann habe ich mir in Carezza beim nächsten Rennen in Italien die Mittelhand gebrochen, konnte trotzdem noch 4. werden. Und dann kam der Januar, dies war für mich eine relativ schwere Zeit, weil ich hatte schon letzte Saison mit den Materialproblemen und habe dann wieder Probleme gehabt. Und dies war für mich mental sehr schwierig, um dies wegstecken zu können und zu sagen, okay, ich muss jetzt das Beste aus der Situation herausholen und man kann jetzt die Situation nicht ändern. Und ja, danach kamen die Rennen in Polen, wo ich wieder einen Podestplatz erreichen konnte. In Kanada konnte ich im Riesenslalom einen Podestplatz erreichen und ja, dann stand die WM vor der Tür und ich nahm mir da auch viel vor. Also natürlich wollte ich eine Medaille, aber in erster Linie wollte ich einfach mein bestes Snowboarden zeigen und sagen können am Schluss, ich habe mein Bestes gegeben und es ist jetzt dieser Platz geworden. Mit 2 fünften Plätzen im Nachhinein bin ich eigentlich zufrieden, aber wie schon am Anfang gesagt, ein Riesenslalom wäre wie mehr möglich gewesen und dann noch im Team-Event mit Dario, als wir den Finaleinzug geschafft haben, danach disqualifiziert wurden und am Schluss 4. wurden. Dies war auch ziemlich hart zu verarbeiten, weil wir hatten eigentlich die Medaille fix und dann eben doch nicht. Und ja, so gab es immer so Höhen und Tiefen und ja, immer Herausforderungen, die vor der Tür standen.
Was hilft dir persönlich am meisten dabei, mit diesen Rückschlägen danach umzugehen? Gerade jetzt beispielsweise diese zwei Situationen, die du von der Weltmeisterschaft angesprochen hast, sei es Riesenslalom, dieses knappe Ausscheiden, sei es im Mixed letztendlich dieser nicht akzeptierte Finaleinzug oder diese Disqualifikation und dann der 4. Platz. Wie gehst du damit um?
Ja, der Moment ist meistens relativ schwierig, aber ich versuche dann den Fokus nach vorne zu halten, weil was passiert ist, kann man leider nicht mehr ändern. Und mir hilft sehr, wenn ich in der Natur bin, wenn ich einen Spaziergang mache oder joggen, laufen gehe. So einfach für mich die Zeit genieße. Ich habe während der Rennsaison sehr viel Kontakt mit meiner Mentaltrainerin und die hilft mir auch immer wieder zurückzukommen und mich zu finden. Ja, aber am meisten hilft mir schon die Zeit, wenn ich sie für mich nehmen kann und das machen kann, wo ich weiß, das tut mir jetzt gut, ob es in der Natur ist oder ob es mit jemandem treffen ist, dass ich wie auf andere Gedanken komme, um das dann zu verarbeiten, um dann das Ganze beiseite zu schieben.
Wie viel schwerer ist es gerade in so Monaten wie beispielsweise in einem Januar, den du vorhin angesprochen hast, der potenziell immer irgendwie richtig vollgepackt ist mit Weltcups, da so auch diese mentale und emotionale Stabilität zu haben, weil dann eben auch irgendwie gerade durch viele Reisen, viele Weltcups in kürzester Zeit einfach sehr viel Belastung dazukommt?
Ja, wir haben jetzt schon seit vielen, vielen Jahren etwa den gleichen Kalender, also man weiß, wie was auf einem zukommt. Es ist doch jedes Jahr wieder anders und es passieren so viele Dinge, aber für mich ist es einfach wichtig, die Rennen, die gut waren, mitzunehmen und die Rennen, die ich nicht zufrieden bin, so schnell wie möglich abzuhaken, vielleicht noch eine Analyse zu machen, um das Ganze zu verarbeiten, aber so schnell wie möglich hinter mir zu lassen, weil ja, man muss nach vorne schauen, wenn so viele Rennen kommen und es Schlag auf Schlag geht, bleibt nicht viel Zeit, um das Ganze richtig zu analysieren und ich bin auch nicht der Typ, der das analysiert. Ich will das schnell verarbeiten und nach vorne schauen und es muss dann halt einfach funktionieren und meistens funktioniert es auch ziemlich gut und sonst helfen mir sicher meine Liebsten, die für mich da sind und dass ich schneller wieder nach vorne schauen kann.
Du hast in deinem Instagram-Profil, das ist mir direkt als erstes aufgefallen, in deiner Bio einen Satz drin, den ich mir rausgeschrieben habe, mit Stop thinking and just let things happen. Ich habe zwei Fragen dazu. Frage Nummer eins, wann kam dir in deiner Karriere diese Erkenntnis, dass es einfacher ist, wenn du, ja, banal gesagt, aufhörst zu denken und die Dinge einfach passieren lässt?
Ja, eigentlich schon relativ früh, weil es bringt nichts, wenn man zu viel studiert. Mit den Gedanken kann man das Ganze auch nicht ändern. Man muss es einfach machen lassen und dann passiert es vielfach von alleine. Manchmal positiv, manchmal negativ, aber es passiert und wenn man sich zu viel Druck auch mit dem Denken macht, man sich ja auch Druck auf eine Art und Weise und das hilft wie nichts und das kam schon ziemlich früh.
Okay, alright. Zweite Frage, die sich, glaube ich, vor allem für alle, die das gerade anhören, stellt, ist, wie gelingt dir das in der Umsetzung? Weil es klingt natürlich erstmal super logisch zu sagen, okay, hör einfach auf zu denken und lass es passieren. Und ich glaube, super viele Sportler haben auch schon mal diese Erfahrung gemacht, wie leicht es sein kann, wenn wir es wirklich schaffen, aufhören zu denken und einfach die Dinge passieren lassen und so in diesen Flow reinkommen. Die andere Seite ist halt, die wirklich aus dem Kopf mal rauszukommen und eben dieses Denken wirklich abzuschalten und die Dinge einfach passieren zu lassen. Also wie gelingt dir das in der Umsetzung wirklich im Wettkampf?
Für mich ist im Wettkampf relativ wichtig, dass ich Musik hören kann und das hilft mir extrem, um in meine Welt zu kommen. Da meistens singe ich, wenn ich ganz alleine bin und dann schaffe ich es auch, wie nicht zu denken, was ist wenn oder ja, dann schaffe ich es vielfach, dass ich es einfach genießen kann. Vielleicht noch ein kleines Beispiel. Da nach dem ersten Gesamtweltcup-Sieg hatte ich ja eine relativ schwere Saison, wo es nicht funktioniert hat und ich habe mich so viel beschäftigt mit meinen Gegnerinnen, die ich wusste, die ich habe. Und wir haben immer eine Mittagspause, die geht etwa eine Stunde oder eineinhalb Stunden und dann sich eine Stunde mit der Gegnerin zu beschäftigen. das war relativ heftig und das zu schaffen, sich nicht mehr auf jemanden zu konzentrieren, weil ich kann nur mich ändern, ich kann niemand anderen ändern. Und das war für mich eine sehr spannende Erkenntnis, aber ja, ich habe dann gesagt, da muss wahrscheinlich jeder einmal durch, dass er das durchmacht. Aber es war sehr spannend und da habe ich auch dann versucht, sich mit mir zu beschäftigen und die Gedanken ziehen zu lassen, weil man kann sowieso nichts ändern.
Ja, das heißt sozusagen für dich auf der einen Seite so ein bisschen diese, ich sag mal so vielleicht andere Welt, in die du gehst in dem Moment, wo du Musik hörst, und auf der anderen Seite vor allem dieser Fokus immer wieder auf dich und das, was du wirklich beeinflussen kannst.
Genau.
Jetzt bist du natürlich dann auf der anderen Seite in deiner Sportart immer wieder im wirklich auch direkten Konkurrenzkampf mit deinen Gegnerinnen. Also du hast vorhin angesprochen, ihr habt einen ähnlichen Ablauf wie beispielsweise vielleicht die Skifahrer. Da ist es ja ganz oft so, dass einfach so die Starts nacheinander stattfinden, sei es irgendwie Skialpin, sei es Slalom, whatever. Das heißt, meistens wird man einfach dann im Ziel anhand der Zeit gemessen. Werdet ihr per se natürlich auch letztendlich, aber du hast wirklich jetzt sozusagen direkt deine Gegnerin in den meisten Fällen einfach mit auf der Strecke. Wie schaffst du es vor allem auch in den Läufen komplett bei dir zu bleiben? Vielleicht auch gerade, wenn so im Augenwinkel irgendwie aufploppt, dass deine Gegnerin vielleicht irgendwie eine halbe Bordlänge von ist und du jetzt noch ein Stück Gas geben darfst, um am Ende auch als erstes im Ziel zu sein.
Ich mache relativ viel mit dem Hören. Also ich brauche das Gehör, um die Gegnerin zu hören. Für mich ist das extrem wichtig. Ein paar sagen, sie haben nur den Fokus auf sich selbst. Und ich habe auch, sagen wir, 80% des Fokus auf mir selbst und der Rest mache ich mit dem Hören. Und wenn ich merke, sie steht noch nebenan oder es wird irgendwie eng, meistens sind die letzten 2, 3 Tore die Tore, die mir sehr gut liegen, wo ich noch einen Unterschied machen kann. Und dann weiß ich genau, jetzt muss ich das Board laufen lassen und das hilft mir extrem, um in den letzten Metern nochmal Gas zu geben. Aber ja, wie gesagt, zu 80% ist der Fokus auf mir selbst. Es gibt auch gewisse Rennen, da hört man auch nicht so viel, weil der Schall, weiß nicht, man hört sie einfach nicht gut. Zum Beispiel in Carezza, da hört man die Gegnerin gar nicht gut. Und daher ist es auch schwierig, sich nur auf das zu verlassen. Und daher probiere ich wirklich den Fokus auch auf mir zu haben. Natürlich bekommt man vielfach mit, ob die Gegnerin noch nebenan steht, vorne ist, hinten ist. Aber ja, ich muss ja selbst runterfahren und wenn sie vorne ist, noch Gas zu geben oder das Hören ist auch nicht immer einfach. Man denkt sich manchmal, ah, sie ist gestürzt, nimmt ein bisschen Speed raus und auf einmal ist sie wieder vorne und dann wieder Speed aufzubauen. Das ist einfach extrem schwierig und darum ist es auch wichtig, den Fokus auf sich selbst zu haben und einfach das Rennen bis ins Ziel runterzufahren, weil entschieden wird auf der Ziellinie und nicht, was während dem Lauf passiert.
Ein paar Mal ja angesprochen, dass du auch schon seit längerer Zeit einfach die auf Mentaltrainingsebene Hilfe holst, Impulse holst. Welchen Stellenwert hat das mittlerweile so in deinem Gesamttrainingssystem eingenommen?
Für mich ist das extrem wichtig. Ich sage auch, bei unserer Sportart ist fast 80% das Mentale. Und ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Mentalen und ja, mir hilft das einfach extrem, um zu mir selbst zu finden, um am Start in meine Schuhe zu gehen und für mich durchzugehen, was der Plan ist und ja, bei mir zu sein.
Du hast gerade gesagt, so, es hilft dir dabei, am Start in deine Schuhe zu gehen? Ist es so eine kleine Routine, die du für dich hast in dem Moment, wo du in die Schuhe reingehst?
Genau, dass ich wirklich dann den Fokus bei mir selbst habe, so ein bisschen. Ja, ich steige dann wirklich so ein bisschen wie in meine Schuhe rein, mache diese Bewegung und dann weiß ich, jetzt geht's los und jetzt ist der Fokus bei mir und bei meinem Snowboarden.
Alright. Ich habe nur noch ein paar Fragen auf jeden Fall, die ich gerne mit dir durchgehen will. Und die erste ist so ein bisschen ein Ausblick natürlich. Du hast es vorhin schon gesagt, nächstes Jahr, gerade für alle Wintersportler, ist das natürlich so das überragende Event mit den Olympischen Spielen, die anstehen. Wie sehr ist das für dich jetzt? Wir haben gerade den 15. Mai schon präsent, beziehungsweise wie oft ertappst du dich vielleicht dabei, dass der Kopf schon irgendwie so nach vorn denkt in Bezug auf die nächste Saison, Olympische Spiele, vielleicht auch jetzt gerade mit so diesen Ups und Downs der letzten Saison, die du angesprochen hast. Also wie schwer oder vielleicht auch leicht ist es da für dich wirklich, dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren?
Ja, manchmal ertappe ich mich schon, aber manchmal hilft es mir auch, zum Beispiel wenn ich strenge Intervalltrainings habe, dann motiviert das einen, zum noch eine Runde durchzuhalten, weil man wie ein großes Ziel hat und man da am Start stehen will und bereit sein will, körperlich bereit sein will, um seine Bestleistung abzurufen.
Alright. Die andere Frage, die mir gerade noch in den Kopf kam, ich erinnere mich gerade vor allem in der letzten Wintersaison, habe ich irgendwie in ganz vielen Nachrichtenportalen immer wieder so diese Slogans gelesen von "Kein Schnee stirbt der Wintersport in Europa aus". Und ich meine, letztendlich ist es ja so ein bisschen durchaus etwas, was sich über die letzten Jahre hinzieht, dass immer mehr Rennen irgendwie darunter leiden, immer mehr Sportarten darunter leiden, dass diese Schneesicherheit, die vielleicht vor 10 Jahren noch da war, nicht mehr so gegeben ist. Inwiefern beeinflusst das dich als Athletin und vielleicht auch perspektivisch eure Sportart gerade?
Ja, es ist sicher auch bei uns ein großes Thema, nur schon das Sommer-Herbst-Training, wo wir auf den Gletschern sind. Also man sieht von Jahr zu Jahr, wie der Schnee weggeht. Jetzt hat man bei uns in der Schweiz gehört, dass in Saas-Fee 3 Meter Schnee fehlen, im Gegensatz zu letztes Jahr. Und das ist schon extrem viel. Und ja, ich denke, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, gute Pisten zu finden, um das Sommer-Herbst-Training zu absolvieren. Und ja, das beschäftigt einem schon extrem, weil man merkt halt auch nicht mehr so die Jahreszeiten. Es gibt nicht mehr den Sommer, gibt es wie schon, aber manchmal ganz extrem. Dann den Herbst gibt es zum Teil und zum Teil verschwindet er auch im Sommer drin. Und Winter ist auch viel kürzer, als er schon war. Und das merkt man schon als Athletin, dass es auch schwieriger wird.
Neben den Olympischen Spielen nächstes Jahr und der potenziellen Medaillenhoffnung, die du für dich hast, was treibt dich am meisten für die kommende Saison an?
Ja, eigentlich alle Rennen. Ich habe schon noch das große Ziel, zum eben alles nochmal aus mir herauszuholen und zu zeigen, dass ich von Anfang Winter bis Ende Winter bereit sein kann und auch egal welche Disziplin das kommt, dass ich am Start stehen kann und wie, dass es möglich ist, dass ich vorne mitfahren kann.
Hi Julie, ich habe noch eine letzte Frage für dich und die kommt hier im Podcast immer vom vorherigen Podcast-Gast, der quasi eine Frage für dich hinterlassen hat. Ich check mal kurz die Liste und die Frage ist heute tatsächlich ein bisschen spezieller. Vielleicht kannst du sie ganz simpel mit Ja und Nein beantworten, vielleicht brauchst du auch ein bisschen mehr. Die Frage ist, gibt es einen Gegenstand, der dich durch dein Leben begleitet hat? Und wenn ja, was erzählt er über dich?
Ja, ich denke schon. Also es gibt schon einen Gegenstand, der mich täglich begleitet und ja, wie auch in schwierigen Zeiten halt für mich da ist, den ich immer dabei habe, so ein Glücksbringer von meiner Familie, und den habe ich immer dabei und der hilft mir auch in schwierigen Zeiten nach vorne zu schauen.
Right. Danke dir dafür, danke dir für deine Insights, für alles, was du geteilt hast und natürlich die Zeit, die du hier genommen hast. Und dann wünsche ich dir vor allem natürlich alles Gute für die Sommervorbereitung und vor allem alles Gute dann natürlich für die nächste kommende Wintersaison.
Danke dir für die Zeit und ja, euch auch einen schönen Sommer.
Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast gefallen hast, dann lass uns super gerne eine Rezension da, eine Bewertung von Spotify, bei Apple. Und am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben und mehr Reichweite bekommen. Also ich muss von alleine der heutigen Zeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, und wenn ich mich auch wichtig bin, dass wir in diesem Fall immer geeignet sind. Abonniert.